Ich habe immer so ein bisschen Probleme mit Kanzeln, die so oben sind. Aber nachdem ich sehe, wie viel oben sitzen, habe ich gedacht, komme ich Ihnen ein Stückchen entgegen. Und wenn ihr auf der linken Seite, näher auf eurer Seite, auf der rechten mich nicht seht, dann müsst ihr entweder zuhören oder euch umsetzen. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass manche Sonntage ganz schön komische Namen haben? So kirchliche Sprache, so endlos vorbei und mich nicht mehr betreffend. Für die meisten auch, ich bin sicher, für die meisten unter uns ist heute einfach Sonntag. Sonntag, der 31. Januar 2016. Aber für Kircheninsider hat dieser Sonntag eine ganz besondere Bedeutung, einen ganz besonderen Namen, Sexagesime. Und eine Woche vorher hieß der Sonntag Septuagesime. Sexagesime 60, Septuagesime 70, 60, beziehungsweise rund 70 Tage vor Ostern. Wenn Sie es noch nicht gewusst haben, jetzt wissen Sie es. Also der ungefähre Abstand zu Ostern, nicht auf den Tag genau. Aber komisch klingt das ja schon. Da sagt einer zu seiner Freundin, du, wollen wir nicht an Sexagesime mal miteinander ausgehen? Oder Papa sagt zur Mama, du, es wäre eigentlich dringend notwendig, mal am Sonntag Septuaginta, unsere alte Mutter, zu besuchen. Die Alten haben sich schon Gedanken gemacht, warum sie das so ein bisschen außergewöhnlich benennen. Denn wenn was außergewöhnlich ist, dann hat es auch einen gewissen, oder hatte es mal einen gewissen Pfiff. Ob es heute unter dem Pfiff hat, weiß ich nicht. Und für diesen so ein bisschen außergewöhnlichen Sonntag ist uns auch ein außergewöhnlicher Predigttext vorgeschlagen. Als meine Frau und ich heute Morgen unsere Bibel gelesen haben, dabei diesen Text, da hat sie zu mir gesagt, das ist aber kein einfacher Text. Aber es wäre ja schrecklich, wenn wir als Prediger immer bloß die Lieblingstexte hätten. Ich hätte viel lieber über das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld gepredigt. Aber es ist ein anderer Predigtext dran. Und es tut ganz gut, nicht immer auszuweichen. Da heißt es in Hebräer 4, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste zweischneidige Schwert, das die Gelenke durchtrennt und das Knochenmark freilegt. Es dringt bis in unser Innerstes ein und trennt das Seelische vom Geistlichen. Es richtet und beurteilt die geheimen Wünsche und Gedanken unseres Herzens. Vor Gott ist ja nichts verborgen. Alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen da, vor dem wir Rechenschaft ablegen müssen. Herr, und das lass uns doch auch wirklich hören, was du damit sagen willst, was du uns sagen willst, hier und heute im Gottesdienst. Amen. Wenn Sie das jetzt so gehört haben, klingt das eigentlich bedrohlich, bedrückend oder vielleicht beglückend? Ich glaube eher das Erstere. Ich setze noch eins drauf und lese es mit diesem Text nochmal nach der Volksbibel. Gottes Worte sind powerful, sie haben Auswirkungen. Sie sind schärfer als eine Rasierklinge und gefährlicher als ein Laserschwert. Sie durchdringen unsere geheimsten Gedanken und unsere tiefsten Träume. Sie trennen das, was von uns kommt, und das, was von Gott ist. Sie verurteilen oder bestätigen uns, je nachdem, wie wir leben. Und das tun sie ganz neutral. Man kann sie nicht bestechen oder belabern. Gott kann alles sehen. Du kannst keine Geheimnisse vor ihm haben. Und jeder muss sich für die Sachen, die er tut, vor ihm verantworten. Wie geht Ihnen das runter? Unter Theologen ist es klar, der Schreiber des Hebräerbriefes, der schreibt das anspruchsvollste Griechisch im gesamten Neuen Testament. Also ansatzweise verstehe ich es auch noch, ich habe mal ein bisschen Griechisch gelernt, aber natürlich alles vergessen. Wenn man dagegen Platon oder Aristoteles liest, das sind die zwei Kameraden, so die Liebesgeschichten-Groschenromanschreiber. Die haben ein relativ primitives Griechisch geschrieben, relativ. Aber der Schreiber des Hebräerbriefes, keiner weiß, wer es war, der schreibt das Tollste, das Schönste, das formvollendetste Griechisch im gesamten Neuen Testament. Der Schreiber des Hebräerbriefes weiß also um die Macht des Wortes, um das es hier geht. Er weiß genau, was man mit Worten anrichten kann, was man mit Worten tun kann. Und vor allem, er weiß um die Macht des Wortes Gottes. Mal so ein paar ganz wenige Zitate. Und Gott sprach. Wo hat er das gesprochen? Bei der Schöpfung. Und was ist draus geworden? Unsere Welt und sie und ich. Adam, wo bist du? Das hat er zu dem Adam gesagt, als der sich versteckt wegen schlechten Gewissens. Gott spricht seine Leute an in den 10 Geboten und sagt ihnen, was Sache ist. Für das Zusammenleben als Volksgemeinschaft und für das Zusammenleben mit ihm und für unser Zusammenleben hier und heute. Gott sagt, ich habe dich zu mir gezogen aus lauter Liebe. Oder heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt euer Herz nicht. Und die Jahreslosung, man kann sie nicht oft genug dieses Jahr hören. Gott spricht, ich will dich trösten, wie dich deine Mutter tröstet. Oder bei der Taufe Jesu sagt Gott, das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Lazarus, komm heraus. Kommt her zu mir, alle die, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und bei uns, wir haben es vorhin schon bei der Begrüßung gehört, Worte sind Schall und Rauch, beziehungsweise sind auch keine, ist nicht bloß Schall und Rauch. Es wird einem vielleicht jetzt gerade in dieser Zeit wieder so deutlich, in den Wahlversprechungen, in den Veranstaltungen, in den Talkshows, was wird da alles gesagt? Was wird da alles gesagt, von dem möglicherweise die, die sagen, auch wissen, dass sie es nie umsetzen können. Worte sind Schall und Rauch. Und dann ein Mädchen in Berlin, 13 Jahre alt, bringt die ganze Welt durcheinander mit ihren blöden Sprüchen. Mich haben 5 Asylanten verschleppt, entführt und 3 Tage lang vergewaltigt. Und was war's? Schall und Rauch. Der Petrus fragt mal Jesus im Anschluss an dieses Brotwunder: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Sie kennen alle und ich kenne es alle jedes Jahr das Unwort des Jahres und das Wort des Jahres. Aber wenn ich Sie nach dem Wort des Jahres des letzten Jahres frage, wissen Sie es noch? Ich nicht mehr. Hab mir auch noch nie Mühe gemacht, mir sowas zu merken. Das schwingt mit, wenn der Schreiber des Hebräerbriefes da im Kapitel 4 sagt, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam, schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und können wir das heute wirklich noch so richtig verstehen? Und wenn ich diesen Text sehe, höre, lese, im Zusammenhang der Verse, die vorher oder hinterher stehen, da heißt es dann, es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Und jetzt frage ich Sie, wie soll man bei einem solchen Bibeltext vorhin gelesen, wie soll man da noch gut schlafen können? Ruhig schlafen können? Passt denn sowas überhaupt zusammen? Ist doch völlig gegensätzlich. Ruhe haben und das Wort Gottes, das schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert. Nur, wie soll eigentlich Ruhe bei uns, bei Ihnen und bei mir und egal wo und wie auch werden, wenn wir nicht miteinander reden können? Ob das in der großen Politik ist oder in der kleinen Familie, ist eigentlich gar nicht so sehr unterschiedlich. Wie soll ich denn wissen, was zu tun ist, wenn ich nicht weiß, was dran ist? Wenn mir das niemand sagt, was meinen Sie, warum die Juden damals die 10 Gebote gekriegt haben? Doch nicht deshalb, dass Gott sich daran, habe ich was Großartiges gemacht? Sondern deshalb, damit seine Leute wissen, was Sache ist. Und es wissen alle Eltern, was das heißt, Erziehung und sagen, was Sache ist. Und es wissen alle Kinder und die, die es einmal waren, und zwar mal alle miteinander mal, wie wunderschön es ist oder wäre, wenn ich das entscheidende Wort der Eltern so wachsweich machen könnte. Das ist ja nicht so gemeint. Wissen wir doch alle. Das ist doch das, was im Augenblick uns in Deutschland so fürchterlich umtreibt. Es sind an sich Gesetze da, bloß vielfach werden sie nicht umgesetzt. Ich bin sehr und außerordentlich sehr dafür, dass Asylanten nach Deutschland kommen. Das sage ich sehr, 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 sehr deutlich. Und ich bin dankbar für jeden, der kommt. Und es tut uns in Deutschland gut. Aber dann wird gesagt, und ist auch eine ganze Menge dran, ah ja, und dann gibt's irgendwelche, die tun irgendwas anstellen. Und dann werden sie von der Polizei verhaftet. Und dann werden sie für ein paar Tage eingesperrt und dann kommen sie vor den Richter, vor den Anwalt und der macht, das darfst du aber nie mehr machen. Und dann sind sie wieder frei. Dass die Leute denken, ja, in Deutschland kann man alles machen, ist ja wohl verständlich. Das ist doch das, wenn meine Worte keine Konsequenz beinhalten, dann sind sie wirklich Schall und Rauch. Dann wäre es sinnvoller, ich würde nichts sagen. Unser Gott ist ein Gott von klaren Worten. Was er zusagt, das hält er gewiss. Das steht in der Bibel. Und wir wissen es ja auch, Worte können verletzen. Tödlich verletzen. Das merkt jedes Ehepaar, wenn sie mal so richtig intensiv miteinander streiten. Da geht's in der Regel nicht mehr sachlich zu, sondern da geht's persönlich und verletzend zu. Nochmal unser Text. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam, schärfer als das schärfste zweischneidige Schwert, das die Gelenke durchtrennt und das Knochenmark freilegt. Es dringt bis in unser Innerstes ein und trennt das Seelische vom Geistlichen. Es richtet und beurteilt die geheimen Wünsche und Gedanken unseres Herzens. Vor Gott ist nichts verborgen, alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen da, vor dem wir Rechenschaft ablegen müssen. Zur Zeit des Hebräerbriefes kannten die seine Empfänger mindestens zwei Storys über Schwerter. Die kennen wir heute auch noch. Die erste Story, das Damoklesschwert. Da gab's irgendwann so um 350, um 400 rum den Tyrannen Dionysios von Syrakus, wirklich ein Tyrann. Und da gab's den Herrn der Damokles. Und dieser Damokles, das muss ein Schleimer gewesen sein. Der wollte sich überall einschleimen, natürlich auch bei seinem Herrscher. Und das ging diesem Dionysios auf die Nerven. Und er hat ihn dann mal irgendwann eingeladen zu einem Festmahl. Da saß eine ganze Menge Leute oder lagen halb rum. Und über dem Damokles war ein Schwert. Und das war angeblich nur mit einem Rosshaar befestigt. Und hätte theoretisch jederzeit reißen können und dann wäre es auf ihn gefallen. Und der Damokles, der immer wieder es vorher sagte, Dionysios, du bist ein so großer, gewaltiger, toller Herrscher. Du hast so unendlich viele Macht. Hätte ich bloß ein klein bisschen davon. Und diesen Damokles ging auf. Diese unendlich große Macht birgt auch unendlich große Gefahr, wenn das Schwert nämlich runterfällt und kaputt. Und er hat ja Damokles kapiert, diese Vergünstigungen, diese Vorrechte, die angeblich der Dionysios hat, sind teuer bezahlt und können keinen Schutz vor Gefahren bieten. Und die zweite Story, die jeder kannte, die kennen wir auch, die mit den gordischen Knoten. Alexander der Große mischt da mit, kennen Sie alle. Und die Zahl 333 kennen wir auch alle miteinander. Isus Keilerei, gell? Genauso heißt's. Und dieser Alexander Groß, der Große, der kam mal zu diesem Gordios. Dieser Gordios, dieser König, der hat seinen Streitwagen, beziehungsweise die zwei oder vier Pferde, die diesen Streitwagen, wahrscheinlich waren es zwei, die den Streitwagen gezogen haben, an der Deichsel befestigt mit einem Strick, der war ganz besonders. Und dieser Knoten war so kunstvoll geknotet, dass ihn angeblich keiner aufmachen konnte. Und da kommt der Alexander dazu, damals nur der Große, sondern der Normale. Und dann kriegt er auch gesagt, mach mal den Knoten auf. Ich habe keine Ahnung, ob er angefangen hat zu fuddeln, gell? Aber auf jeden Fall, irgendwann zieht er sein Schwert raus und schlägt diesen Knoten entzwei. Das ist die Story vom gordischen Knoten. Wieder was gelernt oder in Erinnerung gerufen. Und nach der Sage soll der diesen Knoten lösen kann, auflösen kann, Asien erobern, hat Alexander der Große gemacht. Wort Gottes, wie das Damoklesschwert über mir, eine dauernde Bedrohung, eine dauernde Angst, eine dauernde Gefahr, oder Wort Gottes, wie beim gottischen Knoten, der alle Bindungen durchschneidet und mich frei macht. Was ist Wort Gottes für Sie? Man sagt ja uns Männer nach, dass wir nicht unbedingt und immer so gerne reden. Vor allem nicht über Probleme. Gell? Mag stimmen oder nicht, bei mir stimmt es auf alle Fälle. Gell? Irgendwelchen Auseinandersetzungen aus dem Weg gehen, Kopf in den Sand stecken und sowas aussitzen, hat man auch dem Herrn Kohl nachgesagt. Und dann kommt mir das Bild in Sinn von den drei Affen, der eine, der sich den Mund zuhält, der andere, der sich die Augen zuhält und der dritte, der sich die Ohren zuhält. Nichts sehen, nichts hören, nichts reden. Aber haben Sie sich mal überlegt, was das hieße für den Alltag, wenn Sie nicht mehr sehen, wenn Sie nicht mehr reden, wenn Sie nicht mehr hören könnten? Sie wären ausgeschlossen von beinahe allem. Wie gut, dass es Worte gibt, wie gut, dass wir reden können, wie gut, dass wir sehen können, das, was wir mit unseren Worten möglicherweise anstellen oder Gutes bewirken, und wie gut, dass wir hören können. Ich bin nicht ausgeschlossen, sondern ich gehöre dazu, ich gehöre zur Gemeinde dazu und weiß, was Sache ist. Kommunikation, das wissen wir alle, ist eines der großen Schlagworte in der heutigen Zeit. Und es gibt keine Weiterbildung, egal wo, wie und was. Es gibt kein Manager-Training, ohne dass das Wort Kommunikation ganz weit oben steht und praktiziert wird. Was ein Glück, dass es praktiziert wird. Adam, wo bist du? Nochmal dieses eine Beispiel aus der Bibel, aus der Anfangsgeschichte von uns Menschen. Was wäre gewesen, wenn Gott gesagt hätte, ach, lass denn doch sich so stecken. Seine Eva ist mir sowieso egal. Was wäre gewesen, wenn Gott den Weg des geringsten Widerstandes gegangen wäre? Aber Gott legt es auf Kommunikation an. Legt darauf an, dass der Adam sich äußert, dass der Adam heraus muss aus seinem Versteck. Ich habe mich versteckt, weil ich Angst hatte vor dir, würde ich es heute vielleicht sagen. Und Gott sagt, was hast du getan? Gott geht nicht den Weg des geringsten Widerstandes, sondern Gott deckt auf, wie ein zweischneidiges Schwert, und sagt dem Adam, was hast du bloß gemacht? Und so geht Gott seither mit seinen Menschen um. Gott sei Dank auch hoffentlich mit Ihnen und mit mir. Wie oft sind wir dabei, etwas verstecken zu wollen? Aber wir wissen es eigentlich alle miteinander. Ich kann es eigentlich nicht groß verstecken. Gibt den herrlichen Spruch. Und dann ist endlich mal Gras über die Sache gewachsen. Und dann kommt ein Rindvieh und frisst alles weg. Bloß, dass unser Gott kein Rindvieh ist, sondern dass er es gut meint mit mir. In dem Moment, wo er das vorhat mit mir. Warum meinen wir denn, wir könnten uns vor Gott verstecken, wir könnten das, was schlecht ist in unserem Leben, vor Gott verstecken? Was tät's uns gut, wenn wir den Mut hätten, sowas zuzugeben? Wie heißt er im Psalm 51, wir kennen ihn alle miteinander, ich lese ein paar Verse draus. Ein Psalm Davids, entstanden, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem David mit Bathseba geschlafen hatte. Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, lösche mein Vergehen, weil du voller Barmherzigkeit bist. Wasche meine Sünde ganz von mir ab, reinige mich von meiner Schuld, ja, ich erkenne mein Vergehen, gegen dich allein habe ich gesündigt. Ich habe getan, was böse vor dir ist. Darum hast du recht mit deinem Urteil. Du freust dich, wenn jemand ganz aufrichtig ist. Entsündige mich und wasch mich, dann bin ich weißer als Schnee. Lass mich wieder Fröhlichkeit und Freude hören. Siehe meine Sünde nicht mehr an und lösche meine ganze Schuld aus. Schaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Vertreib mich nicht aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir, Gott, du Gott meines Heils. Und im Psalm 139, und auch das kennen wir, da sagt der Psalmbeter: Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da, bettete ich mich in der Hölle. Siehe, so bist du auch da. Und im Psalm 31, und auch das kennen wir, und das ist das, was uns so frei macht: Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen, sagt Jesus. Können wir es eigentlich irgendwie schöner und besser haben, als mit einer solchen Zusage, als mit einem solchen Predigtext, der unbequem ist, der aber es hoffentlich aufdeckt? Diese Zusagen und diese Versprechen Gottes, sie durchziehen die ganze Bibel und sie gelten uns genauso, wie sie damals den Empfänger des Hebräerbriefes gegolten haben und dem Adam und wie auch immer sie alle hießen im Alten und Neuen Testament und dem Rainer Böhmer und dem Peter Lauer. Egal wie, es gilt uns. Gott sei Dank. Amen.